Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Heute können Sie bei uns alles über Fledermäuse erfahren, was Sie vielleicht nie wissen wollten. Aber ich bin sicher, es wird Ihnen Freude machen. Wir haben nämlich eine begeisterte und führende Fledermausexpertin zu Gast, die diesen fellbewachsenen kleinen Flügelwesen schon an die 20 Jahre ihres Lebens widmet. Und vielleicht können wir am Ende der Stunde nachvollziehen, warum das Sie so begeistern könnte. Mirjam Knörnschild leitet das Labor für Verhaltensökologie und Bioakustik am Berliner Naturkundemuseum und ist Forscherin am Leibniz-Institut. Herzlich willkommen, Frau Knörnschild.
Willkommen.
Frau Knörnschild, allein die deutschen Bezeichnungen sind schon so wunderbar. Herznasenfledermaus, großer Abendsegler, Bulldog-Fledermaus hat mich besonders begeistert. Wie ist das eigentlich, wenn Sie mit Nichtbiologen zusammen sind und dann so einen Satz loslassen, wie ich erforsche die Sackflügel-Fledermaus? Was kommen dann für Reaktionen?
Meistens sehr ungläubige Reaktionen. Das sind ja sehr ungewöhnliche Namen und es ist auch ein ungewöhnliches Forschungsgebiet. Aber wenn man dann näher mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann sind die meisten den Fledermäusen eigentlich doch ganz zugetan.
Also Sackflügel-Fledermaus, die hat noch so eine Art Parfum bei sich. Was ist das für ein Vieh?
Also Vieh, das möchte ich gleich mal entschieden zurückweisen.
Vielein, sie sind klein.
Das ist eine ganz entzückende kleine Fledermaus, die hat so ein braunes Fell mit weißen Rückenstreifen, so gezackten Streifen auf dem Rücken. Und die hat in ihrer Flughaut in der Nähe vom Unterarm eine kleine Tasche. Und in dieser Tasche, da bewahren die Männchen selbstgemachtes Parfüm sozusagen auf. Also da schmieren sie verschiedene Sekrete, die sie von überall an ihrem Körper absammeln, in diese Taschen. Und dann gibt es in den Taschen Bakterien, die fermentieren das Ganze. Und raus kommt dann ein selbstgemachtes Parfüm, das so ein bisschen, wie so ein Musk riecht und das fächeln sie den Weibchen dann zu.
Also das Wort Parfum lassen Sie gelten oder stinkt's?
Nein, absolut, es riecht großartig.
Bis 10 Uhr tauchen wir ab in die faszinierende Welt der Fledermäuse. Die gibt es überall auf der Welt. Kleine Flugsäuger, Tierchen mit Fell und mit ledrigen Flügeln. Das ist ja so ein ganz archetypisches Wesen, Frau Knörnschild. Gibt es sie eigentlich seit Urzeiten? Die konnten sich ja offenbar nicht entscheiden zwischen Fliegen und an Land leben.
Ich glaube, die haben einfach das Beste aus beiden Welten sozusagen genommen. Sie müssen sich vorstellen, die sind ja aus kleinen, nachtaktiven Säugetieren evolviert. Also das waren wahrscheinlich ihre Vorfahren. Und durch den aktiven Flug, den ja kein anderes Säugetier beherrscht, und die Fähigkeit zur Echoortung, konnten sie sich eine ganz neue ökologische Nische erschließen, den nächtlichen Himmel mit all den Insekten, die da rumfliegen und später dann auch den Pflanzen, die man bestäuben kann, den Früchten, die man essen kann. Das war einfach ein sehr großer Vorteil.
Also man hört schon eine enge Beziehung. Echoortung. Ich habe das nur einmal erlebt, dass sie in einem Affenzahn durch die Luft schwirren, aber irgendwie sich nie verpeilen, also kurz vor irgendeiner Wand oder was immer da herumsteht, souverän abgebogen. Wie schaffen die das?
Das Prinzip der Echoortung ist so ähnlich wie unser Sonar. Man nennt es auch Biosonar. Also man stößt einen Ruf aus, einen möglichst hochfrequenten Ruf, der sehr laut ist. Und dann setzt man aus den Echoinformationen, die zurückkommen, ein Bild der Umgebung zusammen. Das können Fledermäuse eben sehr gut. Also die können sich in völliger Dunkelheit orientieren. Die können sogar bei Regen gut Echo orten, obwohl ja da der Schall von den Regentropfen wieder abprallt und man schlechter hört sozusagen.
Und das Ganze geht irre schnell, oder?
Denn ja.
Es ist ja wirklich... Ich war erstaunt über die Geschwindigkeit. Wie gesagt, ich habe es nur einmal erlebt, eine gemeine Spandauer Zitadellenfledermaus, die da rumschwirrte in einem wirklich in einem Affenzahn. Ich dachte, die muss doch gleich gegen die Wand stoßen. Tut sie nicht.
Nee, tun sie
aber
nicht.
Aber sie bremst auch nicht.
Nee, die wissen einfach ganz genau, wo die Wand ist. Und die haben auch ein erstaunliches Auflösungsvermögen. Man weiß von Versuchen mit Fledermäusen, die man darauf trainiert hat, Oberflächen zu unterscheiden, dass sie verschiedene Sandpapierkorngrößen unterscheiden können, allein mit der Echoortung.
Ups. Trotzdem ist die Beobachtung von Fledermäusen eine ganz stille Angelegenheit. Wie beobachten Sie am liebsten?
Also am liebsten sitze ich eigentlich still im Wald und gucke zu und höre zu. Wobei man dazu sagen muss, dass die Fledermausart, mit der ich am häufigsten arbeite, eine sehr tagaktive und auch eine sehr lichttolerante Art ist. Das heißt, die kann man tatsächlich fast so wie andere Tiere auch beobachten.
Bei Zuhören muss ich mal einhaken, denn ich glaube, das wissen die meisten, was Fledermäuse an Lauten von sich geben, das können wir ja oft gar nicht hören. Das ist im Ultraschallbereich. Also wie macht man das dann?
Ja, man nutzt technische Hilfsmittel. Manchmal hat man das Glück, dass manche Fledermausarten auch einen Teil ihrer Informationen im hörbaren Bereich präsentieren, also im Normalschall unter 20 Kilohertz. Aber der Großteil ist häufig im Ultraschall. Und dann hat man ein Mikrofon dabei und einen Computer. Und dann kann man sich die Dinge, die die Fledermäuse so von sich geben, in Echtzeit anhören. Und man kann sie auch gleichzeitig sehen. Also man erzeugt gleichzeitig ein Spektrogramm. Das ist eine bildliche Darstellung von Schall, Frequenz über Zeit. Und das sieht man dann wunderschöne Muster, und Menschen sind ja sehr gut in visueller Mustererkennung da.
Und dann sitzen sie im Urwald und lernen Fledermäusisch?
Genau.
Okay, wie komplex ist das?
Naja, ich mache das seit fast 20
Nein,
Jahren
und ich bin sie, noch nicht... Ich meinte mehr die Sprache, der sie auf der Spur sind.
Also,
was können die?
Die können unglaublich viel. Also ich denke, die Verhaltensforschung in den letzten Jahren hat vor allem gezeigt, dass man Tiere permanent unterschätzt in dem, was sie tatsächlich können und auch was sie so kognitiv über die Welt verstehen. Und je genauer man da hinschaut, desto erstaunlichere Sachen findet man raus. Also Fledermäuse reden in Anführungszeichen über genau dieselben Dinge wie andere Tiere auch. Es geht um territoriale Verteidigung, es geht darum, Weibchen anzubalzen, Mütter unterhalten sich mit ihren Jungtieren, Gruppenmitglieder versuchen in Kontakt zu bleiben, während sie gemeinsam jagen, all solche Dinge.
Wir haben mal ein Beispiel in der Leitung und das hat eine Kollegin Jungfledermäuse beim Sprechen lernen genannt. Klingt so. Frau Knörnschild, was haben wir da gehört?
Was Sie da gerade gehört haben, war eine babbelnde Sackflügel-Fledermaus, also die Fledermausart, von der wir vorhin schon mal geredet haben, die mit den Taschen voller Parfüm. Da haben die Jungtiere dieser Art eine sehr ungewöhnliche Art, ihr Lautrepertoire zu erlernen. Die haben sehr viele verschiedene Silbentypen, die sie produzieren können müssen, wenn sie erwachsene Fledermäuse sind. Und als Jungtiere hängen die in sehr lange Reihen aneinander. Und wenn man sich das dann so anhört, diese Aufnahme war so ein bisschen zeitverzögert, dass man das besser hören kann für unser doch sehr langsames Gehör, dann klingt es wie das Babbeln von menschlichen Kleinkindern. Ba, ba, ga, da.
Wenn das Baby mit 6 Monaten anfängt, mam, 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 tun alle Babys dieser Welt, egal aus welchen Kulturen sie stammen, immer ba, 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 und mam, 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 dann haben die Fledermäuse, Mauskinder diese Quietschlaute.
Ja, ganz genau. Und diese Quietschlaute, wenn man die dann eben analysiert und sich genau anguckt, dann stellt man fest, dass das ein Teil der Silbentypen sind, die die erwachsenen Tiere auch produzieren. Und die hängen die eben in diese sehr, sehr langen Ketten. Das längste, was wir mal aufgenommen haben, waren 43 Minuten am Stück. Und das ist sehr erstaunlich für Fledermäuse. Die kommunizieren sonst eher kurz miteinander. Das ist eine wirklich lange Lautfolge.
Aber das heißt, sie lernen auf eine gewisse Art sprechen, also in ihrem Kommunikationssystem. Lernen sie das auch? Das ist nicht alles genetisch vorprogrammiert und da, sondern die müssen richtig üben, bis sie sagen können, Mama, ich habe Hunger oder was immer sie verlauten lassen wollen im wörtlichen Sinne. Das wird dann richtig geübt und ist ein Lernprozess.
Ganz genau, das ist ein Lernprozess, ähnlich wie bei Menschenkindern eben auch. Und der ist auch abhängig davon, was die jungen Fledermäuse eben hören, während sie aufwachsen. Mhm. Also die haben zum Beispiel einen Gesang, den sie als erwachsene Tiere dann brauchen, um ihr Territorium zu verteidigen. Und dafür müssen sie den Männchen, die jeden Tag singen, zuhören, damit sie das dann später als erwachsene Fledermäuse gut können.
Wenn wir dann über eine gewisse Art von Kommunikation, die einer Sprache ähnelt, reden. Frau Knörnschild, würde dann eine Fledermaus aus der Spandauer Zitadelle eine Fledermaus aus dem Dschungel von Costa Rica überhaupt verstehen oder stehen die voreinander wie der Ochs vom Berg?
Mit großer Wahrscheinlichkeit verstehen sie sich erstmal nicht. Also das sind ja dann auch verschiedene Arten, die dann da miteinander sprechen
müssen. Na gut, aber beides Fledermäuse.
Ja, beides Fledermäuse, aber es
gibt keine Biologin.
Es gibt über 1400 verschiedene Arten und die sind natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Wir verstehen uns ja auch nicht zwingend sofort mit jedem anderen Primaten. Aber selbst wenn man das innerhalb einer Art durchspielen würde, dass Individuen derselben Art an zwei verschiedenen Orten leben, würden die sich verstehen. Ja, vielleicht, aber die hätten wahrscheinlich unterschiedliche Dialekte und da müsste man sich dann erstmal aneinander gewöhnen.
Und Vokabeln lernen, erzählt uns Mirjam Knörnschild. Und die feine, abgestufte Sprache der Tiere geht bis zum Gesang. Dazu gleich mehr hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Biologin Mirjam Knörnschild erforscht das Verhalten von Fledermäusen und zwar seit fast 20 Jahren. Für Sie muss das ein unerschöpfliches Thema sein. Können Sie uns in 2, 3 Sätzen sagen, was Sie so dran begeistert, jenseits der ganz speziellen Facetten?
Mich begeistert vor allem, dass Fledermäuse ganz anders sind als wir, dass sie die Welt ganz anders wahrnehmen. Und durch meine Forschung habe ich die Möglichkeit, da ein bisschen einzutauchen. Und ich versuche zu verstehen, was Fledermäuse über ihre Welt wissen und wie sie sich miteinander unterhalten.
Sie versuchen also letztlich, sich im übertragenen Sinn Fledermausohren und Augen zuzulegen und dann auf diese Welt zu schauen. Was kommt dann dabei raus, wenn Sie das versuchen?
Das kommt auf die Fledermausart an, die man da untersucht. Aber meistens kommt dabei raus, dass sie ein deutlich reichhaltigeres Repertoire an Lautäußerungen und auch an sozialen Interaktionen haben, als man bisher gedacht hat. Und das macht das natürlich dann spannend, weiterzufragen. Also meistens beantworten wir eine Frage und haben danach 10 neue und so geht es dann immer weiter.
Das ist Wissenschaft, ne? Eine genau. Frage und dann hat man 10 neue. Sie haben uns vorhin erzählt, wie diese kleinen Fledermäuse sprechen lernen, dass sie wirklich eine Kommunikation erwerben müssen, dass das nicht irgendwie genetisch angelegt ist und funktioniert. Das geht ja noch viel weiter. Die Männchen werden zu regelrechten Virtuosen des Fledermausgesangs, die erledigen die Partnerschaftswerbung singend. Wie kommt er zu ihr?
Also es ist eher so, dass sie zu ihm kommt, muss man sagen. Also ähnlich wie bei Vögeln ist es so, dass singende Fledermäuse den Gesang oft einsetzen, um ihr Revier abzustecken, aber auch um Weibchen anzuziehen. Und je schöner man dann singt oder je ausdauernder, desto mehr Erfolg hat man dann.
Und dann steht er in der Luft wie der Kolibri vor der Blüte und muss sie bezirzen.
Ja, es kommt auch da wieder auf die Art an. Manche Arten machen was wir Singflug nennen. Da fliegen die in festgelegten Schleifen immer hin und her und singen währenddessen. Und so können sie dann natürlich ein großes Gebiet beschallen. Andere Arten, die singen von einer Singwarte aus. Also die sitzen irgendwo, vielleicht am Eingang von ihrem Quartier und singen von dort aus. Und dann wiederum andere Arten, die schwirren tatsächlich, so wie Sie beschrieben haben, wie ein Kolibri in der Luft vor einem Weibchen, das sich schon zu ihnen gesetzt hat und singen in diesem Schwirrflug.
Und der beste Troubadour gewinnt mit seinen Ultraschall-Songs, die Sie dann erforschen. Das sind so die schönen Seiten, Frau Knörnschild. Mythologisch ist das Tier ja eher böse besetzt, bis hin zum Vampirismus oder in der Malerei bei Goya. Immer wenn eine Fledermaus auftaucht, ist der Tod nicht weit. Hat Sie das alles nicht abgeschreckt?
Überhaupt nicht.
Sie mögen Vampire.
Ich weiß nicht, Vampir-Fledermäuse mag ich gerne. Die haben ein ganz tolles Sozialverhalten. Aber
spitze Zähne wahrscheinlich.
Ja, das haben viele Fledermäuse. Ich habe das Gefühl, dass der schlechte Einfluss der Fledermäusen nachgesagt wird, seit vielen, vielen Jahrhunderten vor allem mit Unwissen und Unverständnis zu tun hat. Das sind eben Tiere, die früher sehr schlecht zu erforschen waren. Die sind sehr schnell, die sind in der Nacht unterwegs, die sind vielleicht ein bisschen unheimlich. Die kommen an Orten vor, die wir auch ein bisschen unheimlich finden, wie im Wald oder auf Friedhöfen. Also ich glaube, so kommen diese Assoziationen zustande. Aber wenn man sich die Tiere dann genauer anschaut, dann sind sie wirklich gar nicht.
Also spitze Zähnchen haben die eine oder andere schon. Haben Sie sie mal gebissen?
Ja, man wird manchmal gebissen, aber das ist nicht tragisch. Es sind ja doch meistens eher kleine Tiere. Und
ich hörte nämlich, dass die Fledermäuse zu Forschungszwecken auch bringen. Nun sind die meisten von ihnen so 8-9 Gramm schwer, so viel wie 2-3 Schokoladenstückchen und dann kann man so eine Fledermaus beringen, ohne dass sie kaputt geht?
Ja, das kann man. Wir sind natürlich sehr vorsichtig. Die bekommen dann an jedem Flügel einen kleinen Plastikring, der auch sehr weich ist und sehr leicht. Und diese Ringe haben verschiedene Farben. Und so können wir die Fledermäuse dann im Idealfall eben nur einmal in ihrem Leben fangen. Dann werden die beringt und dann können wir sie danach für immer sozusagen, solange sie diese Ringe eben tragen, individuell unterscheiden. Und das ist für unsere Arbeit ganz wichtig. Uns interessiert ja nicht, was so eine Fledermaus als Art insgesamt macht, sondern was die einzelnen Individuen zueinander sagen. Und dafür müssen wir sie unterscheiden können.
Und die kennen Sie dann alle persönlich sozusagen?
Sozusagen.
Anhand des Plastikbands. Nun waren wir eben bei den mythologischen und nicht so tollen Seiten der Fledermaus. Die, wie gesagt, das Image ist nicht so gut. Hat sich in den letzten 2 Jahren nicht verbessert. Viele haben gefragt, ob sie Corona übertragen können. Und es sind ja in der Tat oft Virenträger. Also eigentlich ein sehr verständlicher Gedanke. Können Sie Entwarnung geben?
Ja, also ich kann zumindest sagen, dass von den heimischen Fledermausarten wirklich keine Gefahr ausgeht in Bezug auf den, das Coronavirus. Da muss man eher umgekehrt schauen, dass wir Menschen nicht die Fledermäuse anstecken können. Also wenn wir jetzt mit Fledermäusen arbeiten, dann tragen wir natürlich Handschuhe und Maske und das dient tatsächlich vor allem zum Schutz der Fledermäuse, nicht so sehr zu unserem Schutz, weil wir natürlich keine Viren in die Fledermäuse tragen wollen. Fledermäuse können Tollwutviren haben, dagegen ist man geimpft, wenn man mit Fledermäusen arbeitet.
Aber sie sind tatsächlich oft Virenträger. Was macht sie so sicher, dass sie da Corona-Unschuldsmiene haben? Die Tierchen?
Naja, also erstmal sind alle Säugetiere Virenträger. Ne? Hauskatzen, Hunde, genauso Fledermäuse werden sehr häufig untersucht von Virologen. Das macht auch in gewisser Weise Sinn. Das sind Wildtiere, die man in großer Anzahl in Höhlen zum Beispiel fangen kann. Sie sind langlebig, sie sind sehr mobil. Das sind alles Sachen, die Viren gerne mögen, wenn sich Viren verbreiten wollen. Das ist eine sehr alte Gruppe. Auch deswegen haben die natürlich viele Viren. Aber ganz viele Viren, die in Tieren stecken, sind auch ungefährlich für uns Menschen. Und wir wissen nach wie vor nicht genau, wo das neuartige Coronavirus herkommt. Ne? Also wir wissen, dass es nahe Verwandte gibt, die man in Fledermäusen gefunden hat. Aber es ist nach wie vor nicht geklärt, wie dieses Spillover tatsächlich zustande kam. Ob das direkt Fledermaus-Mensch war, ob da ein Zwischenwirt dazwischen war und auch wann das war.
Erinnern Sie sich selber noch an Ihre erste Begegnung mit so einem Tier? Die allererste?
Die allererste Fledermausbegegnung, ja, die habe ich nie vergessen. Da habe ich als Touristin damals noch, bin ich durch Mittelamerika gereist und hatte die Gelegenheit, mal mit Fledermausforschern mitzugehen, die zu begleiten. Und das war eine kleine schneeweiße Fledermaus mit gelben Flügeln und einem gelben Gesicht. Die baut sich selber Zelte unter Blättern und dort übertagt sie dann. Und die ist so groß wie ein Tischtennisball. Und da war es komplett um mich geschehen. Seitdem bin ich verliebt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Mirjam Knörnschild leitet das Labor für Verhaltensökologie und Bioakustik am Berliner Naturkundemuseum. Sie ist Forscherin am Leibniz-Institut und war immer wieder in Costa Rica und Panama zugange, ist da auch immer wieder zugange. Barrow Colorado Island, das scheint das Eldorado der Fledermausforscher zu sein. Warum gerade da?
Zum einen ist das eine unglaublich schön gelegene biologische Station. Das ist eine Insel mitten im Panama-Kanal, die seit vielen, vielen Jahren geschützt ist. Und dort ist traditionell sehr viel Fledermausforschung gemacht worden. Und je mehr man über ein Gebiet weiß, desto tiefergehende, spannendere Fragen kann man natürlich dann in Folge stellen. Und deswegen zieht das sehr viele Fledermausforscher weltweit an.
Und der Dschungel geht bis an den Strand, auch nicht schlecht.
Ja, also bis an den Rand der Insel sozusagen. Mhm. Viel Strand ist da nicht, aber es ist natürlich wunderschöner Wald und ansonsten auch alle Annehmlichkeiten, die man so braucht, um sich wirklich voll und ganz aufs Forschen zu konzentrieren. Da wird für einen gekocht und man hat Zimmer mit Dusche, man hat Internet. Es ist großartig.
Hat man ja sonst auch nicht, wenn man so irgendwie mit der Machete durch den Dschungel streift und versucht, sein Spezitier zu finden, dann ist es auch ein bisschen komfortabel dann.
Ja, absolut. Und für unsere Forschung ist das auch ganz wichtig. Also nicht, dass es komfortabel ist, aber dass man wiederholt an denselben Ort gehen kann. Wir versuchen ja, einzelne Individuen wirklich ihr ganzes Leben lang zu begleiten und zu erforschen. Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass sich die Situation vor Ort nicht ändert, dass Bäume stehen bleiben und wir unsere Individuen einfach wiederfinden.
Mhm. Angefangen haben Sie, Frau Knörnschild, viel bescheidener nach dem Abi. So eine Art, ja, Selbstfindungsreise nach Costa Rica und Sie brachten es bis zur Exkursionsbegleiterin. Was haben Sie denn da gemacht?
Ja, ich wusste nach dem Abi überhaupt nicht, was ich so werden wollte. Und ich wollte eigentlich entweder so Literaturwissenschaften studieren oder Philosophie. Mich hat Biologie zwar interessiert, aber ich dachte immer, das könnte ich so als Hobby haben. Und dann haben mir meine Eltern den sehr guten Vorschlag gemacht, dass ich doch vielleicht mal reisen sollte, um mir zu überlegen, was ich so will. Und das habe ich dann gemacht.
Ne?
Ja, es war ganz toll. Und dann habe ich mir ein Jahr freigenommen und bin durch Mittelamerika gereist. Ich habe in Mexiko angefangen und bin bis nach Panama gereist und dann irgendwann wieder zurück. Und auf dem Weg dorthin habe ich besagte Fledermausforscher getroffen, die mich dann mitgenommen haben. Und dann war ich so begeistert, dass die meinten, naja, wenn ich in ein paar Monaten noch in der Nähe wäre, dann würden sie eventuell Hilfe brauchen und dann könnte ich vielleicht ihre Feldassistentin werden. Und das habe ich dann gemacht.
Wie konnten Sie denn hilfreich sein, mit Verlaub? Sie wussten doch noch gar nichts.
Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich vor allem den Forschern hinterhergelaufen und habe ihre Rucksäcke getragen. Und es war ein sehr moskitoreiches Gebiet. Habe ihnen die Moskitos vom Gesicht und von den Händen gefächelt, während sie
echt?
Die Tiere untersucht haben.
Genau. Moskito-Wegweglerin.
Genau. Das war meine erste Kernkompetenz. Das kann ich immer noch sehr gut.
Naja, aber so kommt man langsam rein. Dann standen sie doch fest. Also es hat sie anscheinend nicht erschreckt, das Moskito wegwedeln. Und die erste Begegnung so fasziniert. Sie haben uns erzählt, ein weißes Tier mit gelbem Gesicht verbindet man auch nicht so unbedingt mit Fledermaus. Dann haben sie Biologie studiert und zwar in Norddeutschland, in Oldenburg. Da ist man eher bekannt für die Meeresbiologie. Also, dass die schwimmen, wusste ich jetzt nicht.
Ja, tun sie auch nicht. Manche fressen Fische. Aber nach Oldenburg bin ich tatsächlich gegangen, weil ich kurzfristig mal dachte, ich möchte Meeresbiologin werden. Aber das wollte ich dann irgendwann doch nicht mehr. Das war mir zu chemielastig. Und bei Oldenburg hatte eine Forschungstaucherausbildung, die ich unbedingt machen wollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt bin ich Forschungstaucher, was mir natürlich für die Fledermäuse gar nichts nützt. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Erfahrung.
Aber Sie sind dann im übertragenen Sinne erstmal abgetaucht und dann reumütig zu Ihren Fledermäusen zurückgekehrt.
So kann man das vielleicht sagen. Nachdem ich verstanden hatte, dass nicht jeder Meeresbiologe an Delfinen arbeiten kann, waren mir dann die Fledermäuse doch deutlich lieber.
Wobei die ja auch ihre Gesänge haben. Also wenn sie gern akustisch forschen und nach sprachlichen Dimensionen in der Tierwelt, wären sie da ja auch gut aufgehoben worden.
Absolut. Das ist ein super spannendes Forschungsgebiet. Es ist nur noch mal deutlich schwieriger, als mit Fledermäusen zu arbeiten. Schall unter Wasser ist noch mal, so viel schwieriger als Luftschall, auch wenn das im Ultraschallbereich ist. Deswegen bin ich da mit den Fledermäusen sehr zufrieden.
Das ist ja, kann man eigentlich, wenn man von den Tieren solche Dinge versucht abzuschauen, einzuordnen, zu verstehen, irgendwas überleiten auf Menschen? Oder ist das gewagt?
Ja, das kann man natürlich schon. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind ja sehr ich-zentriert, so als Art. Wir machen das natürlich auch sehr gerne. Und es bietet sich manchmal an. Wir haben zum Beispiel, das ist eine Arbeit, die hat meine Mitarbeiterin Ahana Fernandes gemacht, die auch dieses Babbeln bei Fledermauskindern untersucht hat. Die hat herausgefunden, dass Mütter tatsächlich in Babysprache zu ihren Jungtieren sprechen, so ähnlich wie das Menschen, Mütter ja, oder Eltern überall auf der Welt auch machen. Und wenn man sowas findet, da ist man natürlich sehr versucht, das zu übertragen und zu sagen, ach Mensch, das ist ja wirklich genauso wie
also
bei Menschen.
Dieses Nachgewiesene, dass Eltern mit ihren Babys erstmal langsamer sprechen, genau. Auch ein
ach,
bisschen
bist
höher.
Bist du süß, ist das toll.
Ja, ja. Und was einem vielleicht als Außenstehenden etwas seltsam vorkommt, das hat eine Bedeutung, das Kind lernt dann besser. Ne?
Ganz genau. Mhm. Und wir glauben, dass das auch bei Fledermäusen der Fall ist. Das untersuchen wir aktuell. Also das heißt, manchmal liegt der Vergleich so nahe, dass wir ihn tatsächlich auch ziehen.
Sie sind am Museum für Naturkunde zuständig für auch Verhaltensökologie. Ich habe mal das Wort auseinandergebaut. Verhalten, kann sich jeder was drunter vorstellen, Ökologie auch, aber Verhaltensökologie, wie geht das zusammen? Also was meint das genau, also das in der Verbindung?
Mhm. Das meint im Prinzip, dass Verhalten ja nie im luftleeren Raum passiert, sondern oft auch in Reaktion auf bestimmte Umweltbedingungen, also sei es, wie Tiere ihre Nahrung suchen oder in welchen Tagesquartieren sie zusammenkommen oder was sie ansonsten in ihrer Umwelt eben tun.
Mirjam Knörnschild ist Biologin, heute unser Gast. Sie arbeitet am Naturkundemuseum, damit auch gleichzeitig am Leibniz-Institut in Berlin. Und Sie lehren auch an der Uni. Was machen Sie denn lieber? Gretchenfrage, Forschung oder Lehren? Das ist gemein.
Das ist ein bisschen gemein. Also ich lehre sehr gerne, aber meine besondere Leidenschaft war schon immer die Forschung und das ist sie auch nach wie vor.
Mhm. Nun betreiben Sie ja Grundlagenforschung. Da will man etwas Neues entdecken, Wissen, etwas verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist erstmal nicht nützlich, sondern der Wert ist, dass man es weiß. Insofern ist so eine Frage ein bisschen gemein, wenn man sagt, okay, was nützt uns Menschen, dass sie Fledermausforschung betreiben?
Das ist eine Frage, die sich jede Grundlagenforschung natürlich erstmal gefallen lassen muss. Und ich denke, auch wenn Dinge erstmal keine direkte Anwendung haben, ist es nützlich, sie zu wissen. Und man weiß nie wirklich, wofür man sie dann doch mal braucht. Ne? Also auch wichtige Entdeckungen wie Penicillin zum Beispiel waren Zufallsentdeckungen, die aus der Grundlagenforschung direkt kamen. Das heißt, man weiß sozusagen nie, was in Zukunft mal wofür wichtig sein wird.
Mhm. Aber man forscht wirklich aus dem Ansatz, ich will das wissen. Und
genau.
Nicht, ich möchte das und das machen, haben, wollen, herstellen, sondern wirklich so aus dem Inneren.
Genau.
Wie man sagt die Psychologie, ganz von innen her motiviert muss
genau,
man sein.
Genau, es ist eine sehr intrinsische Motivation.
Man Danke für das wissen. Wort, ich hatte es vergessen.
Man möchte wirklich was verstehen.
Mhm.
Genau.
Wie schwierig ist es dann, Drittmittel einzutreiben für Fledermausforschung?
Ja, Deutschland ist ein sehr wissenschaftsfreundliches Land zum Glück. Und weil es auch ein wirtschaftlich starkes Land ist, gibt es tatsächlich im Vergleich zu anderen Ländern immer noch relativ viel Geld für Grundlagenforschung, wo man eben einfach versucht, verschiedene Prinzipien herauszufinden, erstmal ohne direkten Anwendungsbezug. Das heißt, wir hatten bisher keine Probleme, Drittmittel einzuwerben für Fledermausforschung. Und das, ich weiß, dass es anderen Forschern ähnlich geht. Das ist so eine diverse Gruppe und man kann so viele spannende Fragen stellen und hoffentlich auch beantworten. Da bekommt man Drittmittel.
Mhm. Frei von Sinn und Zweck auf den ersten Blick. Sie haben uns aber eben erzählt, Verhaltensökologie, wie sich das zueinander verhält, dass man versucht herauszufinden, wie unter bestimmten Gegebenheiten Verhalten auch entsteht, sich ausprägt, von uns entdeckt werden kann. Gibt es vielleicht doch von Ihrer Grundlagenforschung her Übertragbares, wenn man zum Beispiel so eine Entdeckung macht, wie Fledermäuse reden mit ihren Kindern ähnlich wie, in gewisser Weise ähnlich wie Menschen, Eltern mit ihren Kindern, auf eine ähnliche Weise, hoch, langsam, sowas. Kann man so ökologische Zusammenhänge übertragen? Kann uns die Fledermaus dabei eventuell helfen?
Ja, eventuell langfristig vielleicht schon. Also was man sich vorstellen kann, ist, wenn man genauer versteht, was auch in den Gehirnen dieser Fledermausbabys vor sich geht, wenn sie ihre eigene Sprache sozusagen lernen, dann kann man natürlich hoffen, dass das Erkenntnisse generiert, die einem auch zum Beispiel helfen, Sprachstörungen bei Kindern vielleicht besser zu verstehen und wenn man so ein besseres mechanistisches Verständnis hat, dann vielleicht auch besser therapieren zu können.
Mhm. Die leiten auch eine Forschungsgruppe, die ist, habe ich mir sagen lassen, so richtig weiblich dominiert. Ist das typisch? Also weibliche Leitung, dann gehen da Frauen hin?
Ich habe schon das Gefühl, dass das einen gewissen Einfluss hat. Wir streben immer Parität an. Im Fall meiner Arbeitsgruppe sind die Männer deutlich in der Unterzahl, aber wir arbeiten da an einer Lösung, dass wir da vielleicht Parität bekommen.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie arbeiten an einer Lösung.
Mhm. Genau, aber ich habe schon das Gefühl, dass natürlich weibliche Führungskräfte auch häufig vielleicht ein Umfeld eher schaffen können, in dem sich Frauen wohlfühlen. Also das heißt, es gibt, glaube ich, schon einen gewissen Anziehungseffekt und dann hat man irgendwann mal eine kritische Masse an Frauen und das zieht dann natürlich auch wieder mehr Frauen an.
Sie sind, darf ich glaube ich sagen, Sie sind Anfang 40, gehören also zu der Generation, die um sowas wie Gleichberechtigung nicht mehr nun in jeder Faser kämpfen musste. Also berufstätige Frauen, das ist Ihnen absolut geläufig. Also man fängt da nicht mehr bei Null an. Aber trotzdem, gerade im Wissenschaftsbetrieb sagt man ja oft, das ist noch sehr männlich dominiert. Wie viel Gleichberechtigung erleben Sie da schon als erreicht und verwirklicht?
Das ist eine schwierige Frage und es kommt auf die Ebene an. Also ich würde denken, dass so im persönlichen Umgang mit Menschen wir viel Gleichberechtigung erleben. Also ich habe sehr nette Kollegen, ich habe sehr nette Vorgesetzte. Spüre ich jetzt keine Diskriminierung, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist nach wie vor einfach sexistisch geprägt und dadurch auch alle unsere Institutionen. Und das führt manchmal zu Problemen und eben auch zu so Phänomenen, wie dass Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten und so weiter. Also Probleme, die natürlich auch nicht die Wissenschaft allein betreffen, sondern ja in allen Gesellschaftsbereichen zu
finden sind. Aber eine Forscherkarriere, eine richtige Forscherkarriere in Teilzeit, ist das eigentlich möglich?
Es ist halt schade, dass es nicht möglich ist, ne? Also ich würde sagen, ja, es ist sehr, sehr schwierig, wahrscheinlich nicht unmöglich. Ich selber arbeite ja auch Vollzeit, aber wir verlieren natürlich gute Leute, wenn wir nicht solche Karriereoptionen auch öffnen. Mhm. Und da sind dann institutionelle und auch strukturelle Reformen gefragt. Das können Einzelpersonen dann ja fast gar nicht mehr so ermöglichen in ihrem Wirkungskreis.
Sie selbst sind mit einem Biologen verheiratet, haben ein Kind. Wenn man mit einem Biologen verheiratet ist, gibt es dann schon die neuesten Fledermaus-News am Frühstückstisch? Oder wie geht das bei Ihnen zu? Macht er was ganz anderes als Sie?
Der macht mittlerweile was ganz anderes als ich, mein Mann. Der hat ursprünglich mit Vögeln gearbeitet und mit Primaten. Und jetzt interessiert er sich eher für Remote Sensing, also Satellitenbilder, Analysen, Geodaten. Aber trotzdem haben wir natürlich immer noch einen sehr großen, ein sehr großes Überlappungsgebiet unserer Interessen. Und wir reden auch manchmal schon beim Frühstück über Fledermäuse oder beziehungsweise er muss sich dann anhören, was ich über Fledermäuse zu sagen habe.
Und Ihr kleiner Sohn hat ein Batman-Kostüm, oder?
Der findet Fledermäuse bedauerlicherweise gar nicht so wahnsinnig spannend. Das heißt, ein sehr großer Amphibien- und Reptilien-Fan. Und meistens interessiert er sich für Fledermäuse nur, wenn sie Futter für irgendwelche Riesenkröten sind oder von Schlangen gefressen werden oder so.
Welches Gebiet würde ihn denn interessieren? Wozu rät er Ihnen so von Sohn zu Mama?
Von Sohn zu Mama würde er, glaube ich, wollen, dass ich Paläontologin werde und endlich mal vernünftige Tiere untersuche, also so Dinosaurier und
irgendwelche anderen. Das typische Dino-Alter.
Genau.
Aber ein Batman-Kostüm, der lief ja auch mal mit so einem Fledermaus-Ding rum, hat er wahrscheinlich schon, oder?
Also als er kleiner war, konnte man ihm sowas noch anziehen. Jetzt würde er sich, glaube ich, vehement wehren.
Erzählt uns Mirjam Knörnschild. Die Wissenschaftlerin hat als Biologin viel erreicht. Sie studierte mit einem hochbegabten Stipendium, hatte Förderung als Heisenberg-Stipendiatin und hat eben jetzt eine Position am Naturkundemuseum und am Leibniz-Institut. Das sind auch gute Adressen. Heute helfen Sie selbst mit, Frau Knörnschild, guten, begabten Nachwuchs zu finden, sind in der Auswahlkommission der Studienstiftung. Worauf legen Sie denn da besonderen Wert? Reicht es, wenn man da ein super Spezialgebiet hat und alles weiß?
Das muss man noch gar nicht wissen in dem Alter und später natürlich auch nicht. Also wenn ich da manchmal angefragt werde, von der Studienstiftung mitzuhelfen, junge Abiturienten, Abiturientinnen auszuwählen für Förderung im Studium, dann versuche ich vor allem Leute zu finden, die einfach begeistert sind für das, was sie interessiert, brennen, besonders gesellschaftlich oder sozial engagiert, einfach außergewöhnliche junge Leute, so divers wie möglich.
Mhm. Was lernen Sie denn selber dazu? Da kommen ja nicht nur angehende Fledermausforscher.
Nee, leider nicht.
Das ist dann doch ein Nischengebiet.
Es ist wahnsinnig spannend, mit so vielen intelligenten, jungen Menschen umzugehen und zu hören, was sie umtreibt, was sie begeistert, was sie sich wünschen in ihrem Leben, was sie für Projekte und Träume und Ziele haben. Das ist einfach was ganz Schönes. Also ich genieße diese Auswahlwochenenden sehr.
Und dass Sie von Ihren Projekten und Träumen und Pläne noch vieles verwirklichen, das wünsche ich Ihnen. Sie sind ja am Forscherleben sozusagen mittendrin im Moment. Welches Rätsel um die Fledermaus hoffen Sie in Ihrem Leben noch zu lösen?
Ich würde gerne verstehen, ob Dialekte, die Fledermäuse sich so aneignen, indem sie eben von ihren Eltern lernen oder von ihren Vätern lernen zu singen, ob diese Dialekte im Gesang tatsächlich zur Artbildung führen können. Also ob man sich irgendwann so sehr unterscheidet durch kleine Lernfehler, dass man sich nicht mehr miteinander verpaaren möchte.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das in den nächsten 20 Jahren noch klappt, damit ja die falschen Fledermäuse sich nicht verpaaren.
Ich bin da ganz hoffnungsfroh.
Alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch an Mirjam Knörnschild.